HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Zum Kriegsende. Die katholischen Bischöfe formulieren ein Schuldbekenntnis. Darf ein Bischof Trump loben? Amerikas Katholiken sind gespalten. Und der Schwerpunkt in Himmel und Erde. Das Lächeln hinter der Maske. Wie verändert Corona unsere Kommunikation? Die deutschen katholischen Bischöfe haben sich zu Verfehlungen ihrer Vorgänger im Zweiten Weltkrieg bekannt, indem die Bischöfe dem Krieg kein eindeutiges Nein entgegenstellten, sondern die meisten von ihnen den Willen zum Durchhalten stärkten, machten sie sich mitschuldig am Krieg, heißt es in einem Wort der Bischofskonferenz zum Kriegsende vor 75 Jahren. Auch gegen die ungeheuerlichen Verbrechen an den als rassenfremd diskriminierten und verfolgten anderen, insbesondere den Juden, erhob sich in der Kirche in Deutschland kaum eine Stimme, so schreiben die Bischöfe. Der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing nannte das 23-seitige Papier ein Schuldbekenntnis. Das Dokument befasst sich auch mit den Ursachen für das Verhalten der Bischöfe. Es nennt unter anderem die traditionelle Lehre über die Legitimität staatlicher Autorität und das Verhältnis von Kirche und Staat sowie die Ablehnung des Kommunismus. Der Publizist und Friedensaktivist Peter Bürger hat sich ausführlich mit der Rolle der katholischen Kirche im Nazireich befasst. In einem Gespräch im Deutschlandradio mit Christiane Florin geht er noch einen Schritt weiter, als er nach den tiefer liegenden Ursachen für das Verhalten der Bischöfe gefragt wird.
Eigentlich muss man 60 Jahre zurückgehen in das erste Vatikanum. Da erklärt die römisch-katholische Kirche ja endgültig, dass sie ein absolutes Führerprinzip hat. Das heißt, dass sie von oben nach unten organisiert ist. Demokratie, Diskurs, Freiheit, Menschenrechte, Individualität, das sind alles ihr Lehren für diese Kirche des ersten Vatikanums. Da hat man natürlich eine Affinität zum Totalitären. Die Bewunderung des Faschismus. Pius XI. War ganz angetan von Mussolini. Ein wichtiger Punkt, mein Papa hat das so ausgedrückt, groß geworden in der Weimarer Republik. Über Juden hat unsere Geistlichkeit nie ein gutes Wort verloren. Die Schnittmenge war natürlich nicht, einen Massenmord industriell zu begehen, aber in den katholischen Lexika stand, es gibt einen guten Antisemitismus, den vertreten wir, und eben einen schlechten, das ist der Rassenantisemitismus. Also unterm Strich kann man sagen, so wie der Staatsrechtler Böckenförde als junger Katholik 1960 gesagt hat, man ist damit hausieren gegangen, dass das autoritäre Gesellschaftsmodell doch ganz hervorragend zum Katholizismus passt.
Fast alle Bischöfe. Einer hat geschwiegen, aber ansonsten haben ja alle Bischöfe schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges diesen Krieg unterstützt, haben an die Opferbereitschaft appelliert, haben zum Gehorsam gegenüber dem Führer aufgerufen und sie haben diesen Krieg auch bis zum Ende unterstützt. An welche Theologie knüpfte dieses Denken an?
Das ist eigentlich ein neues Kirchendenken. Ich sage mal, ab etwa 1900 hat sich das durchgesetzt. Der Kulturkampf ist vorbei, die Kirche wird anerkannt. Man ist eigentlich schon beim ersten imperialistischen Massenmorden im heutigen Namibia mit katholischer Militärseelsorge mit dabei, hat überhaupt kein Bewusstsein. Im Ersten Weltkrieg geht es weiter. Faulhaber, der hinterher eine wichtige Stellung hat, spricht wie von Sinnen, von der geheiligten Person des Kaisers. Jeder, der mit alter Kirchengeschichte in den ersten drei Jahrhunderten zu tun hat, muss staunen, welche theologischen Fantasien sich hier Spitzenleute der Kirchenleitung zurechtbauen. Aber sie haben recht, das ist mit Ausnahme des feinen, adligen Konrad von Preysing in Berlin, ist das offensichtlich bis hin zum demokratisch affinen Rottenburger Bischof gemeinsame Doktrin, nämlich die Gehorsamspflicht der Gläubigen gegenüber der Staats- und Kriegsobrigkeit. Man muss natürlich auch das Hitler-Regime als rechtmäßige Obrigkeit bekennen, weil man sich 33 ja von dem Konkordat viel erhofft. Und einen solchen Vertragsabschluss zwischen Kirche und Staat, also in diesem Fall Hitler-Staat, der ist natürlich nur was wert, wenn es sich um die reguläre anzuerkennende Staatsobrigkeit handelt.
Wenn wir uns die aktuelle Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz anschauen, also das Schuldbekenntnis, dann ist darin von der Verstrickung der damaligen Bischöfe die Rede. Von der Verstrickung, so heißt es wörtlich, in den nationalen Zeitgeist. Wie würden Sie das nennen? Auch Verstrickung?
Ich bevorzuge in den Publikationen, wo ich die Primärquellen zugänglich mache, dass man das demokratisch wirklich mal lesen kann, was die damals gesagt haben. Ich bevorzuge eigentlich den Terminus Kriegsbeihilfe und Kriegsassistenz. Es ist ja nicht nur so, dass sie geschwiegen haben, nicht protestiert haben, sondern sie haben aktiv wirklich zur Beteiligung aufgerufen und die offizielle Kriegsideologie im Hitlerstaat auch inhaltlich gestützt.
Zum Kriegsende, die katholischen deutschen Bischöfe formulieren ein Schuldbekenntnis. Das waren Einschätzungen des Publizisten und Friedensaktivisten Peter Bürger im Deutschlandradio, befragt von Christiane Florin. 65 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Daran wurde zum 75. Jahrestag des Kriegsendes am vergangenen Freitag erinnert. Viele, viele weitere Millionen mögen überlebt haben, aber sie waren traumatisiert und haben das Trauma an die nachfolgenden Generationen vererbt. Die Namen von Opfern und Überlebenden zu ehren und damit ihr Schicksal zu würdigen und ihr Gedenken so weit wie möglich zu sichern, das ist der Sinn einer Initiative des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen, der jetzt Arolsen Archives heißt. Die Institution ruft Menschen dazu auf, im Rahmen des Projektes »Jeder Name zählt« auf eine neue Art und Weise der Opfer und Überlebenden der NS-Verbrechen zu gedenken. Sie digitalisieren Namen aus Deportationslager und Todeslisten der Konzentrationslager und machen sie für Suchende online auffindbar. Thomas Korte berichtet.
Über 30 Millionen Originaldokumente befinden sich in den Archiven in Bad Arolsen. Sie alle sind mittlerweile digitalisiert. Rund 500.000 Menschen haben in diesem Online-Archiv nach Personen recherchiert. Das zeigt, noch immer sind Menschen weltweit auf der Suche nach Informationen über ehemals verfolgte Angehörige.
Die Arolsen Archive sind ein Aufbewahrungsort für die umfangsreiche Dokumentation über die Opfer der NS-Verfolgung. Aber wir sind auch ein Ort, wo man nach Angehörigen sucht, die im Zweiten Weltkrieg verfolgt worden sind.
Deren Schicksale sind oft noch immer unbekannt, bedauert Floriane Azoulay, die Direktorin der Arolsen Archives. Es sind 17,5 Millionen Namen, die sich in den Dokumenten finden lassen. Und genau darum geht es.
Unser Anliegen ist es wirklich, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer aus der ganzen Welt die Dokumente finden, die einfach zum Beispiel ihre Familie betreffen, die absolut letzte Spur, die es gibt. Deswegen ist es so kritisch. Und die kann man nur finden, wenn man die Namen aufgenommen hat.
4 Schritte und 5 Minuten reichen aus, um Namen in die Datenbank einzupflegen. Dazu wird die Projektseite geöffnet, ein Dokument ausgewählt und schon kann es losgehen. Die Bearbeitung einer Liste dauert ungefähr 30 Minuten, so die Erfahrung von Jakob aus Korbach.
Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
Doch es bedeutet mehr als nur Namen zu lesen und diese am Computer in Online-Listen einzutragen, so Lukas.
Wenn man zu einer Person mehr wissen will, kann man nach dem Geburtsort und Ähnlichem gucken und dann in seinem Geburtsort nachfragen, ob was Genaueres im Stadtarchiv oder Ähnliches erhältlich ist.
Über 1000 Schülerinnen und Schüler in Hessen haben sich bereits auf diese ganz besondere Art und Weise mit dem Holocaust, mit dem grausamen Verbrechen der Nazis an Juden sowie politisch und religiös andersdenkender Menschen beschäftigt. Für Kimberly und Sarah ist das alles kaum vorstellbar.
Wir hatten im Geschichtsunterricht vorher schon das Thema durchgenommen. Da sind wir eigentlich sehr vertieft angegangen.
Ich hatte eine Liste, wo von einem Nachnamen bestimmt 5 Wörter standen. Und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist. Und das ist echt grausam, wenn man sowas liest.
Aktiv sein und sich gleichzeitig mit der dunkelsten Seite der deutschen Geschichte auseinandersetzen, das ist ein wichtiger Teil des Projektes der Arolsen Archives, erklärt Direktorin Floriane Azoulay.
Wir haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass Gedenken sehr häufig in unserer Gesellschaft nicht sehr aktiv ist.
Bis 2025 wollen die Arolsen Archives alle Namen in der historischen Sammlung von Dokumenten digitalisieren und somit online recherchierbar machen. Und daran kann sich jeder beteiligen.
Man kann damit vielleicht auch etwas wiedergutmachen für sich selbst und man fühlt sich auch irgendwo beteiligt in dem Ganzen. Und daher finde ich das Projekt auch wirklich eine gute Sache.
Jede bearbeitete Liste, jeder digitalisierte Name ist zugleich ein Ausdruck von Solidarität mit den Opfern der NS-Verbrecher und zeigt die Bereitschaft, die Gräueltaten nicht zu vergessen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen die Arolsen Archives viele Freiwillige für das Projekt »Jeder Name zählt«.
»Jeder Name zählt«, die Aktion der Arolsen Archives, Thomas Korte berichtete. In Amerika herrscht Wahlkampf, bekanntermaßen. Donald Trump möchte im November wiedergewählt werden. Und so umgarnt er auch die katholische Kirche. Sie ist nämlich die größte christliche Konfession in den USA. Doch als der New Yorker Kardinal Timothy Dolan seinerseits Lobeshymnen auf den Präsidenten ausbrachte, Da regte sich dann doch heftiger Protest unter Amerikas Katholiken. Julia Kastein erzählt die ganze Geschichte.
Sonntagsmesse Ende April aus der St. Patrick's Cathedral in New York. Kardinal Timothy Dolan steht im menschenleeren Kirchenschiff und begrüßt einen besonderen Zuschauer, US-Präsident Donald Trump, der den Gottesdienst per Livestream im Weißen Haus verfolgt.
Our former neighbor up the street is worshiping with us live stream. Welcome, Mr. President.
Am Morgen danach im Interview bei Trumps Haussender Fox News ist der Kardinal noch ganz erfüllt.
And it was sure good to have the President with us yesterday, virtually, as we say.
Toll sei das gewesen, den Präsidenten wenigstens mal virtuell dabei gehabt zu haben. Und Dolan schiebt hinterher, er begrüße es, wie der Präsident in diesen Zeiten seinen Job mache. Trump habe ein sensibles Gespür für die besonderen Bedürfnisse der religiösen Gemeinschaften. Er bewundere ihn.
I really salute his leadership. The president has seemed particularly sensitive to the feelings of the religious community. I'm in admiration of his leadership.
Als Beispiel nennt Kardinal Dolan eine Telefonkonferenz, die der Präsident mit ihm und anderen katholischen Würdenträgern ein paar Tage zuvor abgehalten hatte. Doch Trump machte laut Medienberichten auch Wahlkampf und forderte die Teilnehmer auf, ihn zu unterstützen und zu wählen. Dolan habe als erster dem Präsidenten gedankt und betont, wie oft er mit ihm telefoniere, öfter als mit seiner eigenen Mutter. Viele Katholiken waren entsetzt. Es hagelte kritische Kommentare. 1000 engagierte katholische Laien unterschrieben einen offenen Brief an Dolan. Darin heißt es:
Ihr Telefonat mit Präsident Trump und Ihr Auftritt bei Fox News senden die Botschaft, dass die katholische Führung sich hinter einen Präsidenten stellt, der Einwandererfamilien auseinanderreißt, den Klimawandel leugnet, Rassenkonflikte anheizt und eine Wirtschaftspolitik unterstützt, die den Armen schadet. Es gibt nichts, was pro Leben an seiner Agenda wäre.
Auch Heidi Schlumpf, Korrespondentin der Zeitung National Catholic Reporter, kritisierte Dolan im Radiosender NPR scharf, auch weil die Kirchen sich laut Verfassung nicht in Parteipolitik oder Wahlkampf einmischen dürfen.
Kardinal Timothy Dolan hat wirklich einen Fehler gemacht, indem er sich vom Präsidenten hat einspannen lassen, katholische Wähler zu gewinnen.
In an attempt to get Catholic votes.
Rund ein Viertel der Amerikaner sind katholisch. Bei der Wahl im November könnten sie das Zünglein an der Waage sein. Kein Zufall also, dass Donald Trump, der getaufter Presbyterianer ist und sich in spirituellen Fragen von einer umstrittenen evangelikalen Fernsehpredigerin beraten lässt, die Katholiken im Wahlkampf intensiv umwirbt. Kein Präsident habe je so viel für die katholische Kirche getan, soll er in dem umstrittenen Telefonat erklärt haben, etwa indem er über 100 konservative Richter nominierte, die das Thema Abtreibung ähnlich kritisch sehen wie sehr viele religiöse Menschen in den USA. Dolan selbst erklärte jetzt im Interview bei einem jesuitischen Sender:
Die Rechten beschimpfen mich, wenn ich mich um Kooperation bemühe. Und jetzt sind die Linken verschnupft. Ich sage, geht es uns um das heilige Unterfangen zu begleiten und in Dialog zu treten oder nicht?
Er meine ja und nehme die Kritik in Kauf.
Darf ein Bischof Trump loben? Amerikas Katholiken sind darüber gespalten.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein offenes Gesicht, das ist etwas Schönes. Man weiß, woran man ist. Man sieht, wie das Gegenüber drauf ist, was ihn freut und besorgt. Ein Blick ins Gesicht spricht Bände. Nicht aber in Corona-Zeiten, da sind wir neuerdings alle vermummt. Und man muss sich mühsam zusammenreimen, wie der andere drauf ist. Wie verändert das unser Leben? Das ist mein kleiner Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde. Das Lächeln hinter der Maske. Dirk Eilert ist Autor und Experte für Mimik und Körpersprache. Er hat sich einen Namen gemacht als Gesichtsleser. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat ihn gefragt, wie wichtig sind Mund und Nase für unsere emotionale Wirkung? Welchen Anteil an der mimischen Kommunikation hat eigentlich der Mund-Nase-Bereich?
Also grundsätzlich ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Mimik die Bühne der Emotionen ist. Also Mimik ist für das Miteinander extrem wichtig. Der Mund selbst spielt dabei, ja, ich sag mal, da muss man zwei Aspekte betrachten. Also lernen wir gerade Menschen neu kennen oder begegnen wir Fremden, dann ist der Mund in der Tat sehr, sehr wichtig, weil ein Lächeln die leichteste Kontaktaufnahme zu anderen ist. kurzes Lächeln, was wir austauschen mit dem Kassierer, mit der Kassiererin oder beim Flirten. Aber die entscheidenden Signale, um im Gespräch jemanden zu lesen, die kommen eher an den Augenbrauen. Wir ziehen kulturübergreifend die Augenbrauen Innenseiten hoch, wenn wir traurig sind, zusammen die Augenbrauen, wenn wir ärgerlich sind, oder hoch und zusammen. Es gibt so eine Wellenform, wenn wir zum Beispiel Angst haben. Also wenn wir den Blick für die feinen Signale an den Augenbrauen schärfen, dann können wir uns auch ganz normal noch unterhalten, trotz Maske.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn wir die Maske haben, dann sind wir oft im Geschäft, also haben relativ viel so mit Fremden zu tun. Müssen wir da tatsächlich jetzt mehr auf unsere Augen oder Augenbrauen achten? Vielleicht können wir das damit kompensieren?
Ja, also gerade wenn es darum geht, freundlich rüberzukommen, ist es wichtig, dass wir einen kleinen Trick anwenden, weil wenn wir lächeln, höflich lächeln, freundlich lächeln, dann bewegt sich nur der Mund. Also die Mundwinkel gehen nach oben, aber die Augen lachen typischerweise nicht mit. Wenn wir jetzt wollen, dass trotz Maske die Freundlichkeit rüberkommt, dann ist es wichtig, dass wir dabei innerlich auch ein Gefühl von Freude produzieren, uns irgendwie so in was Freudiges reinversetzen, weil dann fangen nämlich die Augen ganz von alleine an zu lachen und dann kommt diese Freude beim anderen in der Tat auch an.
Und wie stark können wir das uns auch jetzt bewusst vornehmen und dann auch kontrollieren? Weil ich finde oft so gerade Augenbrauen, das ist sowas, das läuft eigentlich so unwillkürlich. Da weiß ich manchmal gar nicht, wie muss ich die bewegen, um irgendwas zu erreichen. Also wie stark können wir das eigentlich jetzt kontrollieren, da umlernen?
Also es ist in der Tat, wenn wir es bewusst kontrollieren wollen, schwierig. Es geht wirklich nur über den Umweg, dass wir in bestimmte Emotionen reingehen, wie bei Freude. Ansonsten ist die Mimik nämlich einmal motorisch bewusst gesteuert. Wir können bewusst lächeln zum Beispiel, aber auch limbisch unbewusst. Das heißt, unsere Emotionen zeigen sich völlig automatisch im Gesicht und da haben Sie völlig recht, die Augenbrauen werden eher unwillkürlich gesteuert, automatisiert. Im Mundbereich haben wir wesentlich mehr Kontrolle. Also deswegen, es geht nur über den Weg in die Freude rein, damit die Augen anfangen zu lachen. Wenn wir das versuchen, bewusst zu erzeugen, dann sieht es eher so ein bisschen aus, als wenn wir gerade irgendwelche Schmerzen haben.
Wenn wir jetzt sozusagen im Gesicht nicht mehr so viel lesen können an Emotionen, müssen wir dann mehr über Emotionen sprechen, also unsere Stimme benutzen?
Ja, also ich empfehle auf jeden Fall, Gefühle auch jetzt deutlicher nochmal auszusprechen. Und bei der Stimme ist besondere Vorsicht zu walten, weil wir klingen durch die Maske nämlich dumpfer und ein Stück leiser. Das ist wahrscheinlich vielen auch schon mal aufgefallen. Und deswegen fangen viele an, jetzt lauter zu reden. Und das Problem ist, wenn wir lauter reden, kann die Stimme ganz schnell ärgerlich klingen, ohne dass wir ärgerlich sind. Und dann kann das hier auch wieder über den Stimmklang beim anderen halt falsch ankommen und auch zu Missverständnissen führen. Deswegen empfehle ich jedem auch mal selbst sich vielleicht aufzunehmen, wie man mit der Maske klingt oder auch gern mal in den Spiegel zu gucken, wie man aussieht, wenn man die Maske aufhat. Dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, wie wirkt das Ganze mit Maske.
Kommunikation ohne Mimik. Was geht verloren? Was kann man ersetzen? Das war ein Gespräch von Lothar Bauer-Ochse mit dem Körpersprachexperten Dirk Eilert. Wenn wir nach draußen gehen, jetzt in den Laden oder auf der Arbeitsstelle den Kollegen begegnen, dann sollen wir Masken tragen. Und wir gewöhnen uns erst langsam an dieses neue Lebensgefühl, dass wir wichtige Teile des Gesichts bei unserem Gegenüber nicht mehr erkennen, dass wir so gut wie nichts mehr im Gesicht des anderen lesen können. Wie ist das eigentlich für Menschen, die schon immer Teile ihres Gesichtes bedeckt halten und verschleiern? Birgitta Söhling hat bei einer christlichen Ordensfrau und einer gläubigen Muslima nachgefragt.
Seit vielen Jahren trägt Schwester Petra aus der Abtei St. Hildegard in Aibingen den Ordensschleier einer Benediktinerin. Doch sie hat nie aufgehört, damit zu fremdeln.
Zur offiziellen Ordenstracht gehört ein schwarzes Tuch, was wir uns über den Kopf ziehen. Aber darunter haben wir auch noch ein weißes Tuch, was den Kopf ganz einhüllt und bis auf den Brustbereich reicht. Und ich nenne es gerne spaßhaft Passepartout.
Die weiße Haube unter dem schwarzen Schleier rahmt das Gesicht so ein, dass nur Augen, Nase und Mund sichtbar bleiben. Man muss sie aufwendig waschen, stärken und bügeln. Nicht nur deshalb fühlt sich Schwester Petra damit persönlich unbehaglich.
Es ist bei starkem Wind oder wenn man Auto fährt völlig unbrauchbar. Im Sommer ist es sehr heiß. Und beim Sitzen lehnt man sich immer an den Schleier und kriegt dann auf einmal den Kopf nicht mehr irgendwie gedreht, weil das alles festgeklemmt ist. Und natürlich, es hat auch für das Hören Folgen. Man hört anders und schlechter.
Im Alltag und bei der Arbeit, etwa im Weinberg der Abtei, im Klosterladen oder der Restaurierungswerkstatt, tragen die Schwestern deshalb ein einfaches schwarzes Kopftuch. Aber zu den Gebetszeiten fünfmal am Tag ist der Schleier obligatorisch.
Das ist für eine Haltung der Sammlung gut. Da kann man keine Sprünge drin machen. Das bringt einen schon von selbst zur Ruhe und zur Gesetztheit und zur Gelassenheit.
Auch für Cola Mariam Hübsch ist die Verschleierung in erster Linie Ausdruck ihrer Spiritualität. Die Journalistin trägt den Hijab, das islamische Kopftuch, seit sie 14 ist, aus eigenem Entschluss und macht sich in Talkshows dafür stark. Eine Zeit lang hat die heute 39-Jährige sogar den Gesichtsschleier Niqab getragen.
Dass man mir nicht direkt ins Gesicht schauen konnte, war irgendwie auch eine befreiende Erfahrung, weil man ein Stück weit eine gewisse Intimität noch so für sich hat.
Gegner führen gerne ins Feld, der Gesichtsschleier hindere die Kommunikation. Die 39-Jährige hofft, dass sich daran durch die Erfahrung mit den Masken etwas ändert.
Es ist natürlich ein Unterschied, ob man das Gesicht komplett sieht oder nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass man allein über die Augen, über die Stimme, über die Art und Weise, wie ein Mensch kommuniziert, sehr, sehr viel Emotion herausliest. Es gibt einfach so viele andere Ebenen, wie Emotionen wahrgenommen werden. Ich glaube, die Erfahrung machen viele gerade, weil sie ja mit Menschen kommunizieren, die eine Maske tragen.
Vom Leben mit dem Schleier, das waren Erfahrungen einer Ordensfrau und einer gläubigen Muslima. Masken tragen ist ja angesagt zurzeit, das ist gut und wichtig, das hält das Virus in Schach. Aber das halbverschleierte Gesicht verbirgt eben auch unser Lächeln und den angestrengt genervten Stoßseufzer. Was bedeutet das eigentlich für unsere Beziehungen? Darüber hat mein Kollege Lothar Bauerochse mit Andrea Hillenbrand gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin in Wiesbaden.
Frau Hillenbrand, tragen wir eigentlich tatsächlich alle mal so eine unsichtbare Maske, hinter der wir unser eigentliches Ich verstecken?
Ja, wenn wir gut funktionieren, dann tun wir das immer mal wieder, so eine Maske zu tragen. Das ist nämlich sogar eine ganz wichtige Funktion, dass man in der Lage ist, auch ein bisschen flexibel zu gucken, was ist denn jetzt angebracht, was ich von mir zeige und was ich nicht von mir zeige. So mit dem Ziel, gut anzukommen, dazu zu gehören, zu einer Gemeinschaft und auch ein bisschen sich zu schützen, auch flexibel entscheiden zu können, wie viel von mir möchte ich denn heute zeigen bei diesem Menschen in dieser Situation und was möchte ich heute besser von mir für mich behalten.
Aber ich kenne auch so Situationen oft im Nachhinein, wo ich so denke, da hätte ich mal mehr zeigen sollen, wenn ich mich geärgert oder gefreut habe. Warum fällt es uns eigentlich manchmal so schwer, das Gesicht zu zeigen?
Es könnte sein, dass da Befürchtungen da sind, was passiert. Also dass man zum Beispiel ein bisschen Sorge hat, es könnte zu Konflikten kommen. Und dass man nicht so recht weiß, wie kann ich dann damit umgehen. Und dass Ängste da sind, dass man abgelehnt wird. Und dass man deswegen ein bisschen mehr hinter der Maske behält und ein bisschen gute Laune zum bösen Spiel macht.
Sie haben gesagt, dieses Maskentragen, das ist durchaus gut, weil wir so ein bisschen kontrollieren können, wie viel wir von uns zeigen. Aber wann wird das vielleicht so massiv, dass ich dann doch therapeutische Hilfe brauche, um die Maske abzulegen?
Also das Entscheidende daran ist eben, dass wir diese Flexibilität haben. Es gibt manche Menschen, die können ganz schlecht nur sich verstellen oder sich mal beherrschen in dem, was sie zeigen. Und geraten da möglicherweise, bringen sich damit auch in Schwierigkeiten. Aber wenn ich in jeder Situation immer genau das nicht rauslassen muss, was gerade los ist, das ist ja sozial auch nicht immer möglich oder angebracht. Aber genauso kann es eben auch sein, dass ich, dass es für mich so wichtig geworden ist, mich zu beherrschen, dass ich da zu viel runterdrücke, was dann irgendwann sich Bahn bricht oder vielleicht mich sogar krank macht, wenn ich zum Beispiel über Jahre Ärger immer runterdrücke in dem Versuch, Konflikte zu vermeiden und die Harmonie zu wahren, dann kann mir das zum Beispiel ganz sprichwörtlich auf den Magen schlagen oder Ähnliches.
Wenn ich jetzt sage, doch, ich will das vielleicht einüben, mehr zu mir selbst zu stehen, mein eigenes Gesicht zu zeigen, was kann ich da tun? Wie kann ich das üben?
Das funktioniert tatsächlich nur übers Mal riskieren und ausprobieren und je nachdem, wie verhärtet das ist, eben mit oder ohne Begleitung, vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe, weil manchmal haben wir die Tendenz, uns unsere Befürchtung zu bestätigen. Also weil wenn ich beschließe, ab heute zeige ich meinen Ärger. Und dann mache ich das möglicherweise am Anfang auch noch ein bisschen ungeschickt, ja, oder schieße übers Ziel hinaus. Und dann wird es wirklich schwierig und dann bestätige ich mir möglicherweise meine alte Befürchtung. Siehst du, das war gar nicht gut, ab jetzt wird wieder gelächelt. Aber es liegt gar nicht daran, dass man den Ärger gar nicht zeigen sollte, sondern vielleicht eher zu gucken, okay, auf welche Weise kann ich das denn gut verträglich auch rüberbringen.
Andrea Hillenbrand, Psychologin, Psychotherapeutin aus Wiesbaden im Gespräch mit Lothar Bauerochse. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.